Schlag bitte 1. Thessalonicher Kapitel 5 mit mir auf, um aus Gottes Wort gemeinsam zu lesen. Letzten Sonntag und heute befassen wir uns mit den Versen 12 und 13, die ich jetzt gerne für euch lesen möchte. 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. In diesen beiden Versen geht es darum, wie Schafe die Hirten und wie die Hirten die Herde in der Gemeinde behandeln sollen. Ihr erinnert euch sicher, dass wir letzte Woche über die Verantwortung der Hirten gegenüber ihrer Herde gesprochen haben. Es ging darum, wie Hirten sich um ihre Herde kümmern sollen. Nun, diese Botschaft war sehr wichtig, weil auch ihr habt, für jede Gemeinde wichtig, denn jede Gemeinde hat Hirten oder sollte Hirten haben. Und hier sehen wir die Verantwortung vor Gott, die Fürsorge, die die Hirten auszuüben haben. Nun, beim Vorbereiten dieses Themas wird man herausgefordert, über so manche Dinge neu und wiederholt nochmal darüber nachzudenken. Da geht es um die Verantwortung, über die Freude, über Schwierigkeiten und Versuchungen, über Trübsal, aber auch das Hochgefühl als ein Hirte. All diese Dinge sind mit unserer Berufung verbunden. Nun, als ich vor 20 Jahren in den vollzeitigen Dienst gegangen bin, hatte ich keine Ahnung, wo der Herr mich irgendwo mal hinführen würde. Und obwohl ich schon auch ein Herz für Gemeindegründung hatte und sicherlich auch ein Herz für die verlorenen Menschen, habe ich noch nicht so ein ausgeprägtes Verständnis darüber gehabt, was es heißt, ein Hirte zu sein. Das kam eigentlich erst durch mein Studium am Master Seminary. Da erhielt ich dann mehr und mehr ein klares Bild darüber, was ich gern tun möchte, wenn Gott denn seine Bestätigung dazu geben würde. Ein Hirte zu sein ist eine wunderbare Berufung. Und über die Zeit vertieft sich auch mein Verständnis darüber, welche Verantwortung dieser Dienst auch enthält. Es gibt sicherlich Krisenzeiten, in denen ich dachte, dass ich nicht weitergehen kann. Meistens waren das Zeiten der Überforderung, der Enttäuschung über die eigenen Sünde oder finanziell bedingte Engpässe. Aber ich will auch hier ein paar Gründe geben, warum ich so gerne ein Hirte bin. Erstens, weil Gott mich durch den Geist Gottes dazu berufen hat und ich glaube an eine direkte pneumatische Berufung durch den Heiligen Geist. Ohne den Geist Gottes gibt es keine Hirten. Der Geist Gottes hat mich dazu vorbereitet und ausgerüstet. Ich würde niemals derjenige sein, der ich bin, wenn nicht der Heilige Geist sein Werk an mir tun würde. Und er hat menschliche Instrumente dazu benutzt. Das sind andere Älteste, die diese Berufung bestätigt haben. Sollte ich dieser Berufung widerstehen? Zweitens, ist die Gemeinde die einzige Institution, von der Jesus da sagt, dass er sie bauen und segnen würde. Da heißt es, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und das gibt mir persönlich sehr viel Trost und Zuversicht, dass ich in der großartigsten Institution auf dieser Erde arbeiten kann. Und dies hier in der lokalen Gemeinde, der Bibelgemeinde Berlin. Und ich bin dankbar, dass ich einen kleinen Beitrag zu dem wunderbaren Werk unseres Herrn leisten kann, die Gemeinde zu bauen. Drittens bin ich gerne ein Pastor, ein Hirte, weil alle gemeinschaftlichen Funktionen des Leibes Christi in der Gemeinde stattfinden und weil unser Gott in der Gemeinde verherrlicht wird. Und das passt mit meinen persönlichen Zielen und Absichten überein. Ich möchte den Herrn mit meinem Leben persönlich verherrlichen. Und ihr wisst, das ist auch unser Leitspruch für unsere Gemeinde. Ihm sei Ehre in der Gemeinde. Und da möchte ich einfach daran teilhaben. Der Epheserbrief, Kapitel 3, sagt es so deutlich. Wir sprechen oft darüber. Sobald wir uns außerhalb der Gemeinde befinden, sind wir getrennt vom Ort der Verherrlichung. den Gott selbst bestimmt hat. Deshalb bin ich so gerne ein Hirte. Viertens bin ich ein Pastor, weil die Predigt das wichtigste Mittel ist, das Gott verwendet, um Gnade auszuteilen. Der Apostel Paulus gebot seinem Kind im Glauben, dem Timotheus, zu predigen. Durch das gepredigte Wort, durch die Verkündigung des Wortes werden Menschen erbaut und aufgebaut und ermutigt und gestärkt und motiviert und konfrontiert und überführt und dann wieder getadelt und ermahnt und letztlich wieder aufgerichtet. Das Privileg zu predigen lasse ich mir deshalb auch sehr ungerne nehmen. Fünftens bin ich ein Hirte, weil ich so mein ganzes Leben lang mit dem Studium des Wortes Gottes und in Gemeinschaft mit Gott verbringen kann. Ich fände es persönlich sehr schrecklich, in irgendeine Organisation verwalten zu müssen, mit den Details und Bagatellen von Dingen verstrickt zu sein, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Und ich könnte mir selbst ein Leben ohne den Einfluss des Wortes Gottes nicht vorstellen. Wäre wahrscheinlich ungenießbar. Sechstens bin ich gerne ein Hirte, weil ich die Herausforderung liebe, Menschen aufzubauen, die Gott in die Gemeinde geführt hat. Ich glaube wirklich, dass es keine anspruchsvollere Aufgabe gibt, als dies zu tun, als ein effektiver Gemeindeleiter zu sein. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Einer davon ist, dass ihr jeden beliebigen Menschen einstellen könnt, wenn ihr eine Firma gründet und erfolgreich sein wollt. Aber wenn ihr in einer Gemeinde seid, dann nehmt ihr diejenigen, die Gott euch gibt. Und das ist eine Herausforderung, und ich sage das nicht als eine Art von Verzweiflung, sondern ich möchte, dass ihr wisst, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in 1. Korinther 1, Vers 26, da sind nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Wir sind im Grunde genommen eine Gruppe von einfachen Weltbürgern. Und ich danke Gott, dass ich nicht in irgendeiner Gemeinde bin, die voller Elite-Leute sind, die aus den gehobenen Schichten und sich sonst was einbilden, sondern dass ich in einer Gemeinde sein kann, die ein Querschnitt des gesamten Leibes Christi ist, wo es nur wenige gibt, die als mächtig und vornehm betrachtet werden und wo die meisten von uns einfach nur treue Bürger sind. Ich sehe mich selbst nur als einen davon, einen ganz einfachen Bürger, den Gott erwählt hat. Es bereitet mir große Freude zu sehen, wie der Geist Gottes die Gemeinde aufbaut und sein Reich durch unsere Gemeinde voranbringt. Was für eine Herausforderung das ist. Nun, es gibt sicherlich noch eine Reihe anderer wichtiger Gründe, warum ich so gerne ein Hirte bin. Zusammengefasst, es ist ein abwechslungsreicher Dienst, den der Herr belohnen wird. Und das tut er schon hier auf der Erde, indem wir Frucht sehen dürfen. Verändertes Leben, das ist so eine lohnende Arbeit zu sehen, dass sich Menschenleben verändern. Aber auch eines Tages bei der Offenbarung des Oberhirtens, wenn ich den unverweltlichen Ehrenkranz als sein Unterhirte in Empfang nehmen darf, das motiviert mich und das beflügelt mich, ein Hirte zu sein. Letzten Endes besteht die Freude und Erfüllung des Hirtenamtes in der Reaktion und der gegenseitigen Liebe, die die Herde und den Hirten miteinander verbindet. Ich möchte, dass ihr Folgendes wisst, dass uns beiden, Carrie und mir, der Dienst eine riesige Freude ist. Ihr seid unsere Freude und ihr seid wirklich unser Herz. Stimmt das, Carrie? Und ich denke, jeder treue Diener Gottes würde Ähnliches von seiner Berufung sagen können. Bei allen Gründen, die ich euch genannt habe, läuft es letztendlich auf Folgendes hinaus. Ich bin ein Diener Gottes, weil die Belohnung so fantastisch und für die Ewigkeit ist. Und der Wert einer Beziehung zwischen einem Hirten und seiner Herde ewig währt. Was für eine großartige Wahrheit. Wenn Gott die Wahrheit durch uns an euch weiterleitet und ihr euren Dank durch uns an ihn weitergebt, ist das eine riesige Freude. Ich sage euch, das ist eine Erfahrung, die nicht jeder machen kann. Oftmals ist dies anderorts nicht so. Aber genau das wirft für uns in diesem Text die Frage auf, wie Hirten behandelt werden sollen. Wie sollt ihr eure Hirten behandeln? Diesen Text zu predigen ist nicht einfach und manchmal ein bisschen unangenehm für mich und auch für Carrie, der hier vorne sitzt. Aber das sind nun mal Dinge, die Gott lehrt, und wir wollen euch dieses Wort auch treu weitergeben, und ihr werdet auch sehen, warum das nicht so einfach ist und warum das auch teilweise sehr unangenehm für uns ist, darüber zu sprechen. Dennoch hat Gott uns dazu aufgefordert, diese Dinge zu predigen. Wie sollen die Schafe also ihre Hirten behandeln? Letzte Woche ging es darum, wie die Hirten ihre Herde behandeln sollen, und ihr konntet in dieser Woche noch verantwortungslos leben. Spaß beiseite, aber jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht es um die Verantwortung der Herde gegenüber den Hirten. Nun, manche Menschen denken nicht einmal über dieses Thema nach. Manchmal ist es nur wie ein Witz. Wie ein Pastor, der buchstäblich verstört war durch einen Mann, der jeden Sonntag während seiner Predigt einschlief. Dieser Mann war ein recht prominentes Gemeindemitglied und er schlief in jeder Predigt. Schließlich sagte der Pastor sich, es ist mir egal, ob er prominent ist oder nicht. Es ist mir egal, ob er großzügig spendet. Ich muss ihn damit konfrontieren. Und er sagte, warum, mein Herr, schlafen Sie immer ein, wenn ich predige? Das ist ein Zeichen von Respektlosigkeit. Daraufhin antwortete der Mann, glauben Sie, ich würde schlafen, wenn ich Ihnen nicht vertraute? Auf diese Art von Vertrauen können wir als Hirten verzichten, wenn das euch nichts ausmacht. Mir ist das auch schon vorgekommen, aber darauf können wir wirklich verzichten. Wie sollen Schafe also ihren Hirten behandeln? Wie sollen Schafe ihren Hirten gegenüber begegnen? Der folgende Artikel mit dem Titel »Wie wird man einen Pastor los?« erschien in einem Gemeindeblatt einer Gemeinde. Hört ihn euch einmal an, Zitat. Vor kurzem suchte mich eine Gruppe wohlmeinender Laien aus einer benachbarten Gemeinde auf. Sie wollten meinen Rat für eine bequeme und schmerzlose Methode, ihren Pastor loszuwerden. Ich konnte ihnen jedoch nicht viel helfen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich nicht die Gelegenheit gehabt, die Frage ernsthaft zu überdenken. Aber seitdem habe ich viel darüber nachgedacht, und wenn das nächste Mal jemand zu mir kommt und mich um Rat fragt, wie man einen Pastor los wird, würde ich Ihnen Folgendes sagen. Erstens, schau dem Pastor direkt in die Augen, während er predigt, und sage gelegentlich Amen. Er wird sich zu Tode predigen. Zweitens, klopf ihm auf den Rücken, prahle mit seinen Vorzügen, und er wird sich wahrscheinlich zu Tode arbeiten. Drittens, widme dein Leben erneut Christus und bitte den Prediger um eine Aufgabe für dich, vorzugsweise um eine verlorene Seele, die du für Christus gewinnen könntest, und er wird wahrscheinlich an Herzversagen sterben. Viertens, bringe die Gemeinde dazu, gemeinsam für den Prediger zu beten, und er wird schnell so effektiv werden, dass eine größere Gemeinde ihn wegschnappen wird und ihn abwirbt. Zitat Ende. Wenn wir über die Fragen nachdenken, wie wir den Pastor behandeln sollten, wirft das einige zentrale Fragen auf. Eine Umfrage unter 3000 Gemeinden in den USA, bei der Pastoren und Laien befragt wurden, stellte die Frage, was sind die Hauptgründe dafür, dass Menschen eine Gemeinde verlassen? Eine der häufigsten Antworten lautete, ich mag den Pastor nicht. Nun, was ist unsere Pflicht? Lasst uns zu unserem Text zurückkehren. Wir haben uns bereits mit der Verantwortung der Hirten gegenüber ihrer Gemeinde befasst und dabei festgestellt, dass sie zuallererst unter ihren Schafen arbeiten sollen, kopiao bis zur Erschöpfung. Zweitens, sie sollen Autorität über die Schafe ausüben und sie sollen die Schafe zurechtweisen. Diese drei Dinge haben wir sorgfältig ausgeführt. Den ersten Punkt, unter den Schafen arbeiten, findet ihr in Vers 12. Die an euch arbeiten, heißt es dort. Pastoren, Hirten, Aufseher und Älteste, wir haben das schon gesagt, sind Synonyme. sollen hart arbeiten, sie sollen bis an den Rand der Erschöpfung arbeiten und ein aufopferungsvolles Leben des Dienstes neben ihren Schafen führen. Hier wird vollkommene Hingabe deutlich. Das ist die Demut eines Dieners. Bitte beachtet außerdem, dass Hirten euch auch im Herrn vorstehen. Sie haben Autorität über die Schafe, Kraft ihrer Berufung durch den Herrn, um seiner Willen, durch seinen Willen und für seine Ehre. Sie sollen vorstehen und anweisen und führen. Am Ende von Vers 12 sollten sie euch zurechtweisen, Zurechtweisung für die Schafe. Und wir haben gesagt, die Lehre ist ein wichtiges Element. Hirten müssen fähige Lehrer sein und die Fähigkeit besitzen, das Wort der Wahrheit darzulegen und zu verbreiten. Wir werden uns jetzt der Verantwortung der Schafe gegenüber ihren Hirten zuwenden. Und das ist absolut elementar. Ich meine, die Gemeinde Jesu muss das wissen. Das ist die Quintessenz unserer gemeinsamen Beziehung. Nun, manchmal können die Schafe den Hirten gegenüber sehr hart sein. Jemand sagte einmal, wir glauben, Schafe sind knuddelige kleine Geschöpfe, weil die einzigen, mit denen wir je zu tun haben, ausgestopft sind. Das ist wahr. Wenn ihr euch aber nur ein bisschen mit Schafen auskennt, dann wisst ihr, dass sie schwach, hilflos, unorganisiert sind, eine Tendenz haben, herumzuirren, anspruchsvoll und schmutzig sind und auch scharfe Hufen haben. Und als der Herr uns als Schafe beschrieb, sprach er über Schafe als Schafe und nicht von Schafen als Stofftieren. Schafe können das Leben eines Hirten freudlos machen, wenn sie nicht auf dem Pfad ihrer Pflichten bleiben. Sie können das Leben trist machen, wenn sie nicht gehorsam sind. Wir werden uns jetzt den drei Charakteristiken und Grundsätzen zuwenden, die uns als Schafe gegenüber unseren Hirten auferlegt sind. Erstens, erkennt eure Hirten an. Vers 12 besagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Das griechische Wort für anerkennen lautet euda und bedeutet zu kennen. Es ist ein recht geläufiges Wort, das im Neuen Testament auch für kennen verwendet wird, aber es bedeutet die Art von Kenntnis, die aus Erfahrung entsteht. Etwas kennengelernt haben, etwas erfahren haben, Kenntnis durch Erfahrung erlangen. Und hier ist der Gedanke einer gründlichen Kenntnis, die Respekt und Wertschätzung beinhaltet. Kennen und schätzen ist die Implikation hier in diesem Text. Die beste Übersetzung wäre hier vielleicht wertschätzen. Der Gedanke könnte hier sein, dass ihr diejenigen schätzt, die an euch arbeiten, dass ihr diejenigen respektiert, die an euch arbeiten. Nun, das bedeutet nicht, dass ihr ihre Namen kennt, wisst, wo sie wohnen, wie ihre Frauen heißen und Kinder, dass ihr möglicherweise sogar die Postleitzahl wisst. Ja, das wäre eine ganz tolle Sache. Nein, das ist es nicht. Aus welcher Schule sie kommen oder welches Auto sie fahren und all diese Dinge. Es bedeutet, dass ihr eine innige und eine enge persönliche Bekanntschaft aufgebaut habt, die zur Wertschätzung führt. Ihr kennt sie gut genug, damit euch ihr Wohlergehen am Herzen liegt. Das Wort kennen wird manchmal im biblischen Kontext übersetzt, dass es sich auf den körperlichen Akt zwischen einem Mann und einer Frau bezieht, die innigste und intimste Art der Kenntnis, bei dem ein Mann eine Frau erkennt und sie ein Kind empfängt. Es ist das Empfinden, jemanden zu kennen und den Wert dieser Person zu kennen. Lieben, wer uns predigen hört, der kennt auch unser Herz. Es ist nicht so sehr mein oder Carries Aussehen, das uns zu denen macht, die wir sind, sondern es kommt darauf an, was in meinem Herzen ist, was in unserem Herzen ist. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Ihr kennt mich nicht dadurch, dass ihr wisst, wie ich aussehe. Ihr kennt mich, wenn ihr wisst, was ich fühle und was ich denke. Ist das nicht so? Ihr kennt mich, wenn ihr wisst, was bei mir von Herzen kommt, ihr kennt mich, wenn ihr die Leidenschaften meines Lebens kennt. Es ist leicht, unfreundlich zu sein. Es ist leicht, kritisch zu sein. Es ist leicht, gleichgültig gegenüber jemandem zu sein, den wir nicht sehr genau kennen. Aber wenn ihr jemanden kennt und eure Kenntnis auf Erfahrung beruht und ihr wisst, welche Leidenschaften dieser Mensch hegt, gibt es einen gewissen Respekt, der auf diese Art von Kenntnis beruht. Deshalb ist es eure Aufgabe, eure Leiter kennenzulernen. Wenn ihr sie respektieren und wertschätzen und ihren Wert begreifen wollt, bedeutet das, dass ihr sie kennenlernen müsst. Und dann, wenn ihr sie kennt, werdet ihr ihnen diese Art von Respekt erweisen, so wie ihr das mit uns bereits schon tut. Und wir müssen an dieser Stelle uns wirklich bedanken für den Respekt, der uns entgegengebracht wird. Ich muss an dieser Stelle hinzufügen und kann dazu nicht schweigen, dass es einen gewissen Beiklang in Bezug auf finanzielle Unterstützung hat. Ihr Lieben, ich will damit nicht um Geld betteln. Deshalb, ihr seht schon, dass es eine unangenehme Sache ist, aber es hat einen finanziellen Beiklang. Was ich hier sage, ist wichtig, dass ihr wisst, dass der Zusammenhang intens impliziert, dass die Frage der Wertschätzung in einer Gemeinde auch finanzielle Unterstützung beinhaltet. Und um euch das zu zeigen, schlagt einmal 1. Timotheus Kapitel 5 auf, Vers 17. Und zwar steht dort, die Ältesten, die gut vorstehen, die das besonders gut tun, sollen doppelt der Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Gemäß dieser Stelle gibt es Älteste, die vorstehen, und sie sind Männer, die Ehre verdienen. Ihr Wert verlangt nach doppelter Ehre. Was bedeutet das? Nun, das kann allgemein Respekt bedeuten. Es kann hohes Ansehen bedeuten, aber der Kontext hier zeigt, dass auch der Lohn dazu gehört. In den vorangegangenen Versen, in Versen 3 bis 16, hatte Paulus über die Unterstützung von Witwen sich zugewandt. Jetzt wechselt er zur Unterstützung von Dienern Gottes, den Hirten. Und er sagt, wenn sie gut vorstehen, seien sie doppelt der Ehre wert. Übrigens gibt es mehrere Stellen im Neuen Testament, so wie zum Beispiel Matthäus 27,6 und Vers 9, 1. Korinther 6,20, wo das Wort Ehre mit Geld assoziiert wird. Und so sagt er hier, zollt ihnen Respekt, entlohnt sie und all das doppelt, zweimal, diples, doppelte Ehre, doppelter Respekt und großzügiger Lohn. Warum? Weil ihr die Ältesten belohnt, die euch gut vorstehen, die fleißige und treue Älteste sind. Sie sind würdig, sie verdienen es. Ihr Lieben, wir genießen diesen Respekt bei euch und danken dem Herrn für eure Hingabe diesbezüglich. Aber am Ende dieses Verses lesen wir, auf was sich das hier bezieht. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Traut denjenigen, die im Wort Gottes arbeiten. Gebt ihnen den Lohn. Erweist ihnen eure Ehre auf eine materielle Art und Weise. Ihr Lieben, ich muss hier eine Fußnote einführen. Es gibt viele Gemeinden, die sich nicht mal einen Vollzeitigen erlauben. Die sagen, das ist nicht nötig, das wäre ungeistlich. Dabei überlesen sie viele Stellen im Neuen Testament. Und deshalb arbeiten sich in vielen Gemeinden Leiter, Gemeindeleiter fast krank. Ja, Leute arbeiten bis zur Erschöpfung und die Auslegung des Wortes Gottes bleibt immer in der Oberfläche stecken. Aber zurück zu dem Text. Hier gehen quasi mehrere Gedanken in dem Text ineinander über. Älteste verdienen Ehre und Vergütung. Fleißig arbeitende Älteste verdienen doppelte Ehre. Fleißig arbeitende und besonders gute Älteste, die sich auf das Wort und die Lehre konzentrieren, verdienen besonderen Respekt und Lohn. Und das bedeutet also, jeder treue Hirte soll geschätzt, respektiert, bewundert, geehrt und unterstützt werden. Nun, das kommt in einem sehr einfachen, direkten Vers zum Ausdruck. Und das könnt ihr auch aufschlagen in 1. Korinther Kapitel 9. Da wird das alles auf einen Punkt gebracht. Da heißt es, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. diejenigen, die das Evangelium verkünden sollen, auch davon leben können. Das bedeutet, wenn jemand sein Leben damit verbringt, soll er dabei auch davon leben können. Aber zurück zum 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Die erste Sache, die eine Gemeinde ihren Leitern, den Ältesten, den Pastoren erweisen soll, ist die Art von Respekt, die Fürsorge durch Entlohnung beinhaltet. Nun, die Lohnfrage bezieht sich natürlich auf eine selbstständig und finanziell unabhängige Gemeinde. Die Bibelgemeinde Berlin ist in der Gründungsphase und obwohl dies der Fall ist, tut ihr schon so viel diesbezüglich für uns. Das Ziel ist es, dass ihr selbst Hirten unterstützen könnt und ihr arbeitet bereits auf dieses Ziel hin. In der Zwischenzeit sind wir Missionare, wie einst Paulus auch war. Missionare, die durch andere Gemeinden versorgt werden und Missionare, die anderen Arbeiten außerhalb der Gemeinde nachgehen. So wie wir das auch tun, durch den Dienst am EBDC, ja, zum Beispiel, damit wir unsere Familien versorgen können. Das ist also das Ziel. Worin besteht die Verantwortung der Gemeinde? Nun, Respekt, eine Art Ehre und Bewunderung und eine Wertschätzung. Zweitens, und das baut direkt auf das achtet eure Hirten. Ja, da heißt es, achtet sie. In Vers 13 heißt es, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das ist dem ersten Aspekt sehr ähnlich. Es gibt keinen sehr großen Unterschied. Achten, hegeomai, bedeutet etwas zu erachten oder zu betrachten und zu denken. Es bedeutet, ein wenig tiefer zu gehen als bei der ersten Verpflichtung, weil es euch auffordert, die Hirten zu achten. Wie? Mit Hochachtung. Wisst ihr, was hier der griechische Text sagt? Über alle Maßen. Über alle Maßen. Und das Schlüsselwort ist hier in Liebe. Über alle Maßen in Liebe. Um ihres Werkes willen. Nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit, denn hier geht es nicht um einen Wettkampf zwischen verschiedenen Kandidaten, sondern aufgrund ihrer Arbeit. Ihr sollt sie über alle Maßen achten. Ihr sollt einen treuen Pastor über alle Maßen achten. Und um es auf den Punkt zu bringen, es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze für die Achtung, die ihr für diesen Mann empfinden solltet, für die Liebe, die ihr einem Hirten erweisen solltet. Ihr sollt diesen Mann lieben. Auch hier staunen wir über eure Liebe und auch über eure Ehrerbietung. Ich bin so manches Mal beschämt, wie ihr euch mir gegenüber mit Respekt und Liebe verhaltet. Danke, und Carrie empfindet ganz genau so. Wir sind wirklich sehr dankbar für euch. Was bedeutet lieben? Es bedeutet, sich aufzuopfern, ihm aufopferungsvoll zu dienen. Es bedeutet Zuneigung zu ihm, nicht aufgrund seiner Persönlichkeit, nicht weil er euch irgendwelchen Gefallen getan hat, sondern aufgrund seiner Arbeit, weil er euch das Wort Gottes nahe bringt, weil er eure bedürftigen Seelen nährt. In Galater 4,14 sagt Paulus, und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Paulus litt unter irgendeinem Zustand, der ihn abstoßend machte, und er sagt, die Galater hätten diesen Zustand nicht verabscheut. Es gab nichts Anziehendes an diesem Mann, rein gar nichts. Ihr habt es nicht verabscheut, sondern mich wie ein Engel Gottes angenommen, wie Christus selbst. Darum geht es. Dies ist die Einstellung, unabhängig von der Persönlichkeit. Unabhängig von irgendwelchen unwillkommenen Dingen, wie verabscheuungswürdigen Krankheiten, habt ihr mich angenommen, als sei ich ein Engel Gottes oder Christus selbst, sagt Paulus. Und in Vers 15 fährt Paulus fort, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Wow. Manche Leute denken, dass er vielleicht eine hässliche, triefende Augenerkrankung hatte. Und er sagt, ihr hättet euch eure eigenen Augen ausgerissen und sie mir gegeben, wenn das möglich gewesen wäre. Das ist die Achtung, über alle Maßen. Ihr habt mich geliebt, trotz meines verabscheuungswürdigen Zustandes. Ihr habt mich geliebt, trotz der Tatsache, dass ich nicht ansehnlich war. Und ihr hättet euch eure Augen für mich ausgerissen. Diese Art von aufopferungsvoller Liebe. In Galater werdet ihr daran erinnert, dass Paulus beim Schreiben dieses Briefes eigentlich sagt, so war es einst. Was ist geschehen, dass sich dies änderte? Und er schreibt mit gebrochenem Herzen, was ist geschehen, dass sich dieses geändert hat? Nun, die Schafe sollen ihre Hirten also wertschätzen. Mehr als das noch, sie sollen diejenigen, die sie als ihre Hirten kennen, nicht nur respektieren und entlohnen, sie sollen darüber hinaus noch den Hirten über alle Maßen lieben, bis an den Punkt, wo sie persönliche Opfer bringen müssen. Und warum? Nicht aufgrund der Persönlichkeit der Hirten, sondern aufgrund ihrer Arbeit. Die Hirten wurden von Gott berufen. Sie wurden für besondere Arbeit auserkoren und die Menschen sollen sie wertschätzen und diese Arbeit, zu der sie berufen sind, in Liebe anerkennen. Johannes 13, Vers 20 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den annimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wenn ihr den Hirten aufnehmt, nehmt ihr den obersten Hirten auf und der ihn gesandt hat und den Gott, der den obersten Hirten in Liebe sandte. Ihr achtet eure Ältesten, eure Pastoren und eure Achtung für sie kennt keine Grenzen. Und das ist ein Grund mehr, warum ich so gerne ein Hirte bin und vor allen Dingen bei euch bin. Egal wie hoch eure Wertschätzung ist und derzeit ist, steigert sie in Liebe. Erinnert euch, was Paulus gesagt hat, alles, was ihr macht, das ist bereits gut, aber es ist immer noch Wachstumspotenzial da. Eine Gemeinde soll ihre Hirten wegen ihrer Arbeit lieben. Und wer das nicht tut, widersetzt sich diesen direkten Worten der Schrift. Diese Liebe unter euch bedeutet, ihr strebt nach dem Besten für eure Hirten. Diese Liebe bedeutet, ihr überseht ihre Schwächen und Fehltritte. Diese Liebe bedeutet, ihr sprecht gut von ihnen. Diese Liebe bedeutet, ihr ermutigt sie. Diese Liebe bedeutet, ihr erhöht sie als von Gott berufene Männer, die euch die Wahrheit gebracht haben. Und schließlich und drittens sagt er in Vers 13, lebt im Frieden miteinander. Das ist die dritte Sache, die Unterordnung unter die Hirten. Es gibt nichts, was mehr bekümmert und mehr ablenkt, mehr Schwierigkeiten und Schmerzen verursacht, als wenn es Zwietracht in der Gemeinde gibt. Das Konzept des friedlichen Zusammenlebens finden wir im Neuen Testament als eine wiederholte Ermahnung. Es ist uns bekannt, weil es eben im gesamten Neuen Testament wiederzufinden ist. So in Römer 14, Vers 19, 2. Korinther 13, Vers 11, in Epheser 4, 3, Kolosser 3, 15 und auch in Jakobus 3, Vers 18. Das Neue Testament ruft immer wieder zu Frieden auf. Aber hier ist es sehr spezifisch. Hier erscheint es im Zusammenhang, in der Beziehung zwischen den Schafen und den Hirten, die friedlich sein sollte. Diese Beziehung soll friedlich sein. Ordnet euch euren Hirten unter. Darum geht es. Ordnet euch unter. Kein Unfriede. Räumt Konflikte aus dem Weg. Das setzt natürlich einen treuen Hirten voraus. Und wenn ein Mann sich auf die Stärke des Geistes Gottes verlässt und treu sein Bestes tut, sollt ihr euch ihm unterordnen. Das ist das Gebot der Schrift. Geht zu Hebräer 13. Schlagt einmal Hebräer 13 auf. Wir werden diesen Punkt an dieser Stelle der Bibel abschließen. Hebräer 13, Vers 7. In Hebräer 13 sehen wir drei Verse, die an die Gemeinde gerichtet sind und sich damit befassen, wie diese ihre Hirten behandeln soll. In Vers 7 lesen wir, gedenkt an eure Führer. Eure Führer, denkt an sie. Wer sind diese, die euch das Wort Gottes gesagt haben? Und Gedenken ist in diesem Fall ein Akt der Liebe. Es ist ein warmherziges Gedenken. Denkt daran, dass sie euch das Wort Gottes gesagt haben und was heißt es weiter? Und schaut, das Ende ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Sie sprachen durch das Wort zu euch, schaut das Ende ihres Wandels an, wie Gott ihr Leben gesegnet und sie für mächtige Dinge benutzt hat. Ahmt ihren Glauben nach und bedenkt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit, Vers 8, und wird euren Gehorsam auf die gleiche Weise behandeln, wie er es mit ihnen getan hat. Und wagt es nicht, euch von vielfältigen und fremden Lehren herumzutreiben. Vers 9. Gedenkt jener, die die Wahrheit gelehrt haben, schätzt sie, liebt sie und achtet sie. In Vers 17 wird er dann noch etwas direkter. Zuvor sagt er, gedenkt jener, gedenkt ihrer mit dankbarem Herzen. Und jetzt sagt er in Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Ihr sagt, nun, vielleicht haben sie Unrecht. Gut, ordnet euch ihnen trotzdem unter. Sie müssen Rechenschaft ablegen, nicht ihr. In Bezug auf Gemeindeangelegenheiten legen die Ältesten Rechenschaft ab, nicht ihr. Denkt niemals, dass ihr eure Gemeindeleiter umgehen könnt. Wir müssen Rechenschaft ablegen. Sofern sie euch nicht auffordern, irgendetwas Unbiblisches, Schriftwidriges, Gottloses oder Sündhaftes zu tun, sollt ihr ihnen gehorchen. Wir haben eine ernüchternde Aufgabe als Hirten, wir legen Rechenschaft ab und ihr folgt der Leitung. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Eine große Verantwortung. Das ist eine sehr gewichtige und respekteinflößende Aussage für jemanden, der ein geistlicher Leiter ist, wie für mich oder irgendeinen anderen Pastor oder Ältesten. Wir haben eine ernüchternde Aufgabe, wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen. Es ist schwer genug, damit zu leben. Wir leben ständig mit diesem Bewusstsein, wir sind Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für den Zustand unserer Schafe. Ich als Hirte bin Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für die Entscheidungen, die ich treffe. Und wir als Älteste sind Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für unsere Entscheidungen, wenn wir nach der Weisheit des Heiligen Geistes streben. Nun, aus diesem Grund treffen wir nur eine Entscheidung, wenn wir uns absolut einig sind. Wir wollen den Willen Gottes tun und schließlich müssen wir irgendwann dafür Rechenschaft abgeben. Und das wiegt schwer auf uns. Und deshalb sind wir froh, wenn wir eines Tages einen weiteren Ältesten einsetzen dürfen, der diese Last mit uns trägt. Aber wir werden Rechenschaft abgeben müssen. Deshalb fordert Paulus zum Gehorsam auf. Störrische, eigensinnige Menschen werden den Hirten die Freude nehmen und ihnen Kummer machen. Folgt einmal den Rest von Vers 17 dort. Heißt es, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn es wäre nicht gut für euch. Nun, wünscht ihr euch eine unglückliche Gemeinde? Dann braucht ihr nur einen unglücklichen Pastoren oder einen Hirten. Wünscht ihr euch einen unglücklichen Hirten? Ordnet euch ihm nicht unter und ihr werdet ihn seiner Freude berauben. Er wird unglücklich sein und ihr werdet ebenso unglücklich sein. Störrische, eigensinnige Menschen berauben ihre Leiter der Freude und verursachen sich selbst nur Schmerzen. Paulus sagt, das sei nicht gut für euch. Es wird euch nicht helfen. Es wird euch nichts bringen, einen trauernden und freudlosen Hirten zu haben. Nun, wir haben auch in unserer kurzen Zeit in unserer Gemeindegeschichte so manches Mal auch Schwierigkeiten gehabt und auch getrauert. Das hängt immer damit zusammen, wenn irgendeiner störrisch war und sagte, wir wissen das besser. Und meistens sind diese Leute, ja, ich denke, alle sind eigentlich entweder gegangen oder gar nicht erst geblieben. Das heißt nicht, dass wir nicht korrigierbar sind. Das ist überhaupt nicht davon die Rede. Aber es geht darum, das grundsätzlich so anzuerkennen. Jeremia kannte das ganz genau, was es heißt, einen traurigen Dienst zu haben. Jeremias Dienst war freudlos, weil es so viele Konflikte gab. Er litt ständige Pein, weil die Menschen rebellierten und sich weigerten, sich dem unterzuordnen, was er sagte, obwohl es die Worte Gottes waren. In Kapitel 8, Vers 23 und Jeremia 9, Vers 1 sagt er, oh, dass mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zum Tränenquell. So würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Oh, dass ich in der Wüste eine Herberge für Wanderer hätte, dass ich mein Volk verlassen und von ihm wegziehen könnte. Ich würde diesen Ort verlassen und diese störrischen, rebellischen, halsstarrigen, hartherzigen Menschen verlassen, wenn ich könnte. In den Versen 2 und 3 fährt er fort, denn sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt und nicht nur durch Wahrheit sind sie mächtig geworden, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Und Jeremia war, wie ihr schon wisst, der weinende Prophet. Und Jesus machte eine ähnliche Erfahrung, indem er sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Und er weinte bitterlich. Er weinte sehr darüber. Die Gemeinde soll also in Frieden mit ihren Leitern leben. Ihr sollt weder Zwietracht sehen noch Konflikte schüren, sondern euch unterordnen und gehorsam sein. Eure Gemeindeleiter müssen vor Gott Rechenschaft ablegen für das, was sie tun und nicht ihr. Wenn ihr ihrer Führung treu und pflichtbewusst folgt und sie euch irgendwie in die Irre geleitet und unkluge Entscheidungen getroffen haben, werden sie dafür vor Gott Rechenschaft ablegen. Ihr werdet für euren Gehorsam gesegnet werden, solange wir nicht von irgendwelchen sündhaften Dingen reden und euch unbiblische Dinge befehlen. Hier liegt es an euch, ihr Lieben, die Wahrheit anzuwenden. Einfache Pflichten, oder? Wirklich. Wenn die Gemeinde ein prächtiger, ein angenehmer und glücklicher, gesegneter Ort sein soll, müssen die Hirten die Verantwortung dafür übernehmen, ihre Pflichten gegenüber den Schafen zu erfüllen. Und die Schafe die Verantwortung dafür, ihre Pflichten gegenüber den Hirten zu erfüllen. Und das bedeutet, ihr erweist ihnen Wertschätzung mit Respekt und Entlohnung. Ihr achtet sie über alle Maßen in Liebe bis an den Punkt, wo ihr jedes Opfer für sie bringen würdet. Und das bedeutet, ihr erhebt sie, ihr redet gut über sie, ihr ermutigt sie, ihr tut alles, um ihren Dienst zu einer positiven Erfahrung zu machen. Denn sie sind der Kanal des Segens, den Gott benutzt hat, um euch die Wahrheit zu bringen. Und drittens, ihr ordnet euch ihnen unter, damit die Gemeinde ein Ort des Friedens wird und ihr jeglichen Konflikt ausmerzt. Wenn Gemeindeglieder und Hirten sich so verhalten, dann wird die Gemeinde zu einem Ort der Freude und des Segens, des Friedens, wie von Gott auch vorgesehen. Und das erinnert mich an Saul, als dieser zum König gemacht wurde. In 1. Samuel 10, 26 lesen wir, dass er von einer Gruppe von Männern begleitet wurde, deren Herz Gott angerührt hatte. Und als die Nachricht kam, dass Nahas das Volk Gottes verletzen werde, kam der Geist Gottes über Saul, wie die Schrift sagt, und aufgrund des Aufrufs zogen sie in Kapitel 11 aus wie ein Mann. Hier war eine Gruppe von Männern, deren Herz Gott angerührt hatte, und sie zogen aus gegen die Feinde wie ein Mann. Diese Art von Einheit, diese Art von Einigkeit ist es, die Gott von der Gemeinde verlangt. Hirte und Herde werden in perfekter Harmonie beieinander sein. Die Hirten arbeiten fleißig, führen, leiten und nähren, während die Gemeindeglieder die Hirten wertschätzen, unterstützen, lieben und sich ihnen unterordnen. Treue Hirten und treue Schafe bringen das Reich Gottes weiter voran und ehren Gott. Es ist wunderbar, dies in der Gemeinde hier zu erleben. Ich möchte euch nur ermutigen, macht weiter so. Wir möchten alles geben, damit wir tun, was wir tun können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendetwas anderes tun wollen, als diesen Vorgaben auf beiden Seiten zu gehorchen, damit wir den uneingeschränkten Segen Gottes empfangen können, den er jenen verspricht, die ihm gehorchen. Lasst uns zusammen beten.